Die Welt blickt derzeit gespannt auf den Iran und den fragilen Waffenstillstand. Am Nadelöhr der internationalen Schifffahrt der Meerenge von Hormuz bleibt die Lage angespannt. Von Entspannung keine Spur. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich die Aktienmärkte bislang von den geopolitischen Turbulenzen wenig beeindruckt zeigen. Im Gegenteil, viele Börsenindizes stehen weiter stabil und wir werfen heute einen Blick darauf, was die Märkte trägt. Weniger optimistisch ist allerdings der Blick auf Deutschland. Die Wirtschaftsweisen haben ihre Prognosen erneut deutlich nach unten korrigiert. Das Wirtschaftswachstum bleibt aus und vom lang erwarteten Aufschwung ist aktuell wenig zu spüren. Doch auch abseits der geopolitischen Themen gibt es spannende Entwicklungen und neue Erkenntnisse, die wir heute betrachten werden. Wie stark beeinflussen weltpolitische Krisen die Finanzmärkte? Was sind die wichtigsten Weichenstellungen, damit die deutsche Konjunktur wieder wächst? Und welche Chancen und Risiken bieten Dividenden und ausgewählte Branchen gerade jetzt, trotz oder vielleicht sogar wegen der unsicheren Zeiten? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 155 von Mikro trifft Makro. Und bei mir sitzt heute nicht der Chefvolkswirt der DK Bank, sondern sein geschätzter Kollege Joachim Schallmeier. Und der ist mir heute über unser virtuelles Studio zugeschaltet. Hallo Joachim, grüß dich.
Ja, hallo.
Ja, schön, dass es geklappt hat heute. Du bist quasi die Urlaubsvertretung. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass du unseren Chefvolkswirt da kompetent vertreten darfst. Und ja, wie man sich denken kann, stehen heute natürlich auch wieder die typischen Themen auf dem Zettel, denn die Geopolitik, das scheint sich ja dieses Jahr so durchzuziehen, das ist eigentlich der große Beweger an den Märkten. Und da schauen wir gleich mal Richtung Iran, Richtung Nahost. Da haben wir ja einen Waffenstillstand gehabt, der aber nicht so hundertprozentig eingehalten wurde. Und wie geht's denn jetzt weiter im Iran? Sehen wir denn überhaupt eine Chance auf Lösung auf absehbare Zeit? In der letzten Folge haben wir schon so ein bisschen über die Hängepartie gesprochen. Da ist jetzt die Frage, ist es denn jetzt die Hängepartie oder schimmert doch eine Lösung des Konflikts am Horizont?
Ja, das bleibt eine Hängepartie. Also wir sehen doch mit jeder Woche, die verstreicht, dass einfach diplomatische Bemühungen sich unglaublich schwierig gestalten, was diesen Konflikt anbelangt. Man hat immer wieder die Hoffnung, wird ja auch durchaus von Donald Trump dann immer mal wieder geschürt. Man ist jetzt kurz vor einem Abschluss und all die Themen. Die Kapitalmärkte reagieren ja da durchaus auch immer wieder positiv drauf. Also die Kapitalmärkte nehmen jeden Strohhalm der Hoffnung durchaus, um ein bisschen höher zu handeln. Aber es folgt ja dann in der Regel nicht ein direktes Dementi, aber man sieht dann doch, dass sich da nichts Konkretes ergibt und man muss einfach in der Summe festhalten, dass es sehr, sehr schwierig ist, hier diplomatisch auf einen Konsens zu kommen. Man hat immerhin den Waffenstillstand, du hast es angesprochen, man hat den Waffenstillstand jetzt auch erstmal verlängert. Das ist natürlich grundsätzlich gut, aber der Waffenstillstand ist brüchig. Das sehen wir vor allen Dingen ja im Libanon. Das ist ja Stein des Anstoßes, weil hier einfach auch die kriegerischen Auseinandersetzungen ja weitergehen. Und solange das immer wieder aufflammt, beziehungsweise einfach in Gang ist, wird es natürlich schwierig, hier mit dem Iran in tragbare, belastbare Verhandlungen reinzukommen. Also von daher, wir müssen lernen, dass einfach die diplomatische Lösung sich schwieriger gestaltet als gedacht. Wir müssen damit rechnen, dass das Ganze also noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Auf der anderen Seite haben wir die letzten Wochen auch gelernt, dass trotz nach wie vor einem totalen Stillstand in der Straße von Hormuz, bis auf jetzt ganz vereinzelte Schiffe, die mal durchgekommen sind, aber grundsätzlich einem Stillstand in der Straße von Hormuz, dass die Weltwirtschaft wesentlich besser mit so einer Sperrung zurechtkommt, als jeder Fachexperte im Vorfeld gedacht hätte. Und das fließt immer noch kein Öl. Und ja, wir haben die Preisreaktion, aber auch, ich sag mal jetzt nicht über das hinaus, was wir als erste Reaktion an den Rohölmärkten hatten. Und müssen doch lernen, dass man wesentlich besser mit eben der fehlenden Versorgung zurechtkommt. Und das ist natürlich auch eine Erkenntnis. Die ist jetzt nicht endlos, sondern das ist sicherlich auch endlich, ja, aber man kann zumindest mal dieses Zeitfenster, da, wo man dachte, das Ganze wird jetzt kritisch, ja, das kann man so ein bisschen nach vorne schieben. Ja. Mhm. Also von daher, man hat so ein bisschen in der Hinsicht eine ganz leichte Entspannung, dass es jetzt nicht unmittelbar zum Katastrophenfall versorgungsengpassseitig gekommen ist. Also das kann man ein bisschen nach vorne schieben. Das ist aber natürlich auch begrenzt irgendwann. Und auf der anderen Seite lernt man, dass einfach es sehr schwer sein wird, hier wirklich diplomatisch zu einer tragfähigen Lösung zu kommen. Und damit sind wir natürlich weiter in der Schwebe.
Trotzdem, die angesprochene Straße von Hormuz, die ist ja, ja, kann man so sagen, aktuell der Druckpunkt der Weltwirtschaft. Also da drückt es richtig. Wie bei so einer Massage müsste man da jetzt eigentlich ja ansetzen. Das versucht Donald Trump ja auch, aber er kommt, du hast es eben schon gesagt, diplomatisch da nicht so richtig durch. Und das wird ihn ja auch wahrscheinlich innenpolitisch recht schwach stellen eigentlich, weil jetzt ja diese ganzen Preissteigerungen auch in den USA ankommen. Er ist ja reingegangen in den Krieg mit der Annahme, naja, das wird uns nicht so treffen. Wir haben ja unser eigenes Öl, wir haben das Fracking, wir haben eigene Ölquellen. Da brauchen wir gar kein Öl aus der Straße von Hormuz. Da hat sich jetzt allerdings gezeigt, da hat er die Rechnung ohne den globalen Markt gemacht, denn der globale Markt sorgt jetzt dafür, dass auch die amerikanischen Ölkonzerne das eigene Öl ja einfach auf dem Weltmarkt beziehungsweise zu Weltmarktpreisen verkaufen. Und das wird ihn natürlich jetzt auch im Endeffekt in den USA Ansehen kosten, weil er war ja der Präsident, der gesagt hat, er bringt die Wirtschaft wieder auf Spur. Im Moment machte er das Gegenteil, und zwar mit der gesamten Weltwirtschaft.
Absolut. Also man wollte sich ja aus internationalen Konflikten, Kriegsherden einfach raushalten. Das war ja auch sozusagen eines der zentralen Themen. Deswegen hat man dann natürlich schon mal innerhalb der US-Administration ja auch große Gegensätze. Also da hat man im republikanischen Lager natürlich große Diskussionen, wie denn dieser Einsatz im Iran denn da überhaupt grundsätzlich reinpasst. Das ist das Erste, wo es nicht nur in der Gesamtbevölkerung, sondern vor allen Dingen auch in der Republikanischen Partei selber die Meinungen ein Stück weit auseinandergehen. Und das Zweite, was du angesprochen hast, absolut, der US-Konsument, der spürt jeden Tag die Kriegsfolgen auch, nämlich an der Tankstelle, und zwar deutlich. Das ist dann aber auch schon so der Hauptpunkt, wo es die amerikanische Bevölkerung deutlich spürt. Sie spürt es schon viel weniger beim Gaspreis. Ja, die Gaspreise in den USA haben sich komplett entkoppelt von denen in Europa. Ja, Europa haben wir höhere Gaspreise, haben eher mal Sorgen vor niedrigen Versorgungsständen. Ja, mit sehr niedrigen Gasspeicherständen auch in diese Krise reingegangen. Das ist in den USA nicht der Fall, sondern wir haben ausreichend Gas und wir haben auch eine ausreichende Versorgungssicherheit in den USA. Die USA können jetzt sehr viel Energie exportieren. Das machen sie auch. Also das ist sicherlich, wenn man das jetzt mal so ein bisschen in eine Reihenfolge bringt, muss man sagen, ja, man fragt sich in der Republikanischen Partei, wo der Krieg hinführen soll, und man wollte sich eigentlich raushalten aus Dingen. Die Bevölkerung fragt sich das Gleiche, plus spürt natürlich die Folgen, vor allen Dingen beim Benzinpreis in den USA. Aber man muss auch sagen, die US-Wirtschaft hält das ganze Thema Iran und die Auswirkungen einfach noch mit am besten aus. Ja, wir haben kaum sehen wir eine Abschwächung in der Wirtschaft in den USA. Die Unternehmensstimmung im Gegenteil, die ist sehr gut. Die Investitionstätigkeit ist gut. Die Konsumentenstimmung ist ein bisschen angeknackst, das ist schon richtig, aber grundsätzlich haben wir haben einen stabilen Arbeitsmarkt, wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote, all diese Themen. Also Man spürt die Effekte in den USA, aber bei weitem nicht so stark wie in anderen Teilen der Welt. Und von daher haben auch die USA da vielleicht etwas mehr Zeit in den Verhandlungen als vielleicht die Inder oder die Europäer, wo dann doch die Versorgungslage mit Rohstoffen eine ganz, ganz andere ist als in den USA.
Und dennoch, auf der anderen Seite ist es so, dass die Aktienmärkte das Ganze, du hast es eben auch schon gesagt, recht locker wegstecken. Also wir merken derzeit auf der Aktienseite zumindest relativ wenig von diesem Konflikt, von den extrem hohen Energiekosten. Wir merken es vielleicht ein bisschen auf der Inflationsseite, aber auch da noch geht's einigermaßen. Also ich hätte es schlimmer erwartet. Dennoch, der Aktienmarkt, der läuft. Was steckt denn dahinter? Also ist es tatsächlich das Thema Technologie, KI, die Märkte jetzt so stark treibt, dass der Konflikt eigentlich gar nicht so sehr zu Buche schlägt? Oder was steckt hinter den doch überraschend stabilen Aktienmärkten?
Ja, das ist es ist der KI-Trade, absolut. Also das ist wirklich diese unglaubliche Dynamik, die hier in diesem KI-Trade drinne steckt, das ist der mit Abstand wichtigste Treiber hinter dieser Börsenmarkt-Rallye. Wir erreichen ja eigentlich permanent neue Rekordstände. Das gilt für die Nasdaq genauso wie für den S&P 500. Gilt aber auch für beispielsweise den japanischen Aktienmarkt, auch den koreanischen. Und allein das zeigt auch schon, wie diese Aktienmarkt-Rallye geartet ist, wo sie ihren Ursprung hat. Das ist eben genau in diesen KI-Trade und allem, was daran gehört. Zuletzt vor allen Dingen der Halbleitersektor, der ja vor allen Dingen dann den koreanischen Aktienmarkt mit voller Wucht auf neue Rekordstände katapultiert hat, kann man schon sagen. Das ist dieses Thema, warum die Aktienmärkte hier trotz der Situation im Iran einfach unbeirrt weiter nach oben irren. Jetzt kann man sagen, na gut, kommt da irgendwann mal das böse Erwachen. Das hängt natürlich so ein bisschen auch damit zusammen, wie es im Iran durchaus weitergeht. Das ist schon klar. Also die Aktienmärkte blenden natürlich auch das Risikoszenario aus. Das Risikoszenario wäre ja wirklich eins, wo wir dann doch noch in Versorgungsengpässe, in wirkliche Versorgungsengpässe reinkommen, die dann auch eine deutliche wirtschaftliche Gefahren mit sich bringen würde und worauf natürlich dann auch die Risikomärkte erstmal verschnupft reagieren würden. Ja, da geht man im Moment drüber hinweg, weil man sich zu Recht, würde ich sagen, einfach auf diese auch unglaubliche Gewinndynamik dieser Tech-Plattform KI-Unternehmen fokussiert. Denn es ist ja nicht so, dass trotz der Rallye irgendwie die Bewertungen ansteigen würden, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine unglaubliche Rallye in den Kursen am Aktienmarkt und die Bewertungen gehen sogar leicht runter. Das heißt, was wir aktuell sehen, ist eine wirklich außerordentlich dynamische Aufwärtsbewegung in den Unternehmensgewinnen. Und zwar in einem Ausmaß, wie man das historisch eigentlich in einzelnen Quartalen noch nie gesehen hat. Ja, also ich will da mal jetzt die Q1-Berichterstattung in Erinnerung rufen. Analysten waren in die Q1-Berichterstattung der Unternehmen schon recht positiv gestartet. Man hatte gedacht, die Unternehmen können so um die 12% ihre Gewinne gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Rausgekommen sind über 23% Gewinnanstieg. Also diese Dynamik in den Unternehmensgewinnen, die wird nach wie vor wirklich massiv unterschätzt. Und ich meine, jetzt haben wir schon 2 Monate vom zweiten Quartal rum. Das heißt, so ab Mitte Juli gibt es dann die neuen Ergebniszahlen der Unternehmen fürs jetzt gerade laufende zweite Quartal. Und wenn man sich so den Newsflow und die Entwicklung anschaut, dann wird das auch wieder ein gutes Quartal werden. Also es ist recht unwahrscheinlich, dass wir jetzt im zweiten Quartal plötzlich in der Breite eine riesige Enttäuschung bekommen würden, sodass man sagen muss, wir haben es einfach mit einem absolut außergewöhnlichen Gewinnzyklus zu tun. Das ist natürlich sicherlich auch endlich, aber eben jetzt kurzfristig, unmittelbar steht es nicht bevor, denn wir sehen ja, dass die Knappheiten auch bis zum aktuellen Rand einfach anhalten und sich die Knappheiten durchaus auch ein bisschen breiter in der Unternehmenslandschaft zeigen, also nicht nur die kleine Handvoll von Chip-Herstellern, sondern durchaus auch ein bisschen in die Breite dann reingeht, weil wir einfach diese unglaubliche Investitionswelle haben. Und genau das ist der Grund, warum die Aktienmärkte so gut laufen. Also es ist wirklich eine einzigartige Unternehmensgewinndynamik, die die Kurse nach oben treibt.
Ja, wir sehen es ja auch beim deutschen Index, beim deutschen Aktienindex, beim DAX. Der steht ja derzeit auch schon wieder, also zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, über 25.000 Punkten. Das war ja was, wo ich gedacht hätte vor knapp 3 Monaten, naja, da werden wir jetzt erstmal eine Zeit lang drunter bleiben, aber mitnichten, der ist auch extrem gewachsen und das, obwohl der deutschen Wirtschaft jetzt durch die Wirtschaftsweisen nochmal attestiert wurde, naja, dieses Jahr wird es nicht ganz so doll mit dem Wachstum. Wir rechnen mal, naja, man kann sagen, mehr oder weniger mit einer schwarzen Null. Wie seht ihr denn die Lage von Deutschland in diesem Jahr? Ist es wirklich die gute schwarze Null, auf die wir hoffen können? Oder wie schaut ihr auf die deutsche Wirtschaft? Vielleicht kriegen wir auch noch eine Überraschung im zweiten Halbjahr.
Ja, also die deutsche Wirtschaft, die tut sich im internationalen Vergleich schon unglaublich schwer. Das kann man gar nicht anders sagen. Es sind ja dieser bekannte Mix aus Faktoren. Also sprich, wir haben die Industrien, die einfach international dem größten Wettbewerb ausgesetzt sind, gerade über China hinaus. Wir haben natürlich den Gegenwind durch die Zölle von Trump, der den internationalen Warenverkehr tatsächlich umgelenkt und verändert hat. Wir haben eine schwierige Kostensituation hier in Deutschland vor allen Dingen, was Energiepreise anbelangt. Das ist natürlich jetzt nochmal verstärkt dann auch durch den Krieg im Iran. Also es ist wirklich diese unglückliche Mischung, der wir hier in der deutschen Wirtschaft ausgesetzt sind. Und da kann man jetzt nicht allzu viel Hoffnung machen, dass das jetzt konjunkturell ad hoc irgendwo zeitnah jetzt im zweiten oder dritten Quartal besser wird. Deswegen haben wir ein niedriges Wachstum. Wir rechnen mit 0,7% Wachstum. Das sind wir durchaus ein bisschen höher.
Wollte ich gerade sagen, ihr seid etwas positiver als die Wirtschaftsweisen.
Ja, ja, und die Bundesregierung selber hat ja auch sehr niedrig sich die Hürde gelegt. Also ein bisschen was bekommen wir ja an Basiseffekt über Arbeitstage und so weiter. Also
ja, das ist immer mit euren Zusatztagen, ne? Dass ihr ja, dann sagt, das ist ein Arbeitstag mehr nächstes Jahr oder dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr, da wird es wieder 0,3% besser. Exakt. Aber das gibt es ja auch saisonbereinigt, dass man dann sagt, nee, wir rechnen das raus und legen das quasi um, damit wir auch wissen, wie wäre es denn, wenn dieser zusätzliche Tag nicht dabei wäre.
Genau, und da ist einfach die Flughöhe insgesamt, was die deutsche Wirtschaft anbelangt, einfach extrem ernüchternd. Wir dürfen nicht vergessen, wir kommen ja aus dieser ewigen Phase der Stagnation, ja, 5 Jahre Stagnation raus. Wir haben eigentlich den Rückenwind über die riesigen fiskalischen Pakete, ja, die halt leider ja zu einem großen Teil halt zweckentfremdet wurden.
Ja, und die Effekte verpuffen jetzt zusätzlich im Rahmen dieser ganzen Schwierigkeiten, die wir haben eigentlich, ne? Mehr oder weniger. Also man hatte ja einen positiven Wachstumsimpuls sich davon erhofft und jetzt durch die geopolitische Situation wird es so ein bisschen aufgefressen eigentlich.
Es wird ein bisschen aufgefressen, aber wir dürfen es jetzt auch nicht zu schlecht reden. Also wir haben schon einen positiven Impuls aus den Sondervermögen. Da kommt was an, da wird auch was investiert, was, denke ich, für eine gewisse Frustration durchaus mittlerweile sorgt. Das kann man schon so sagen, ist einfach, dass dieser Impuls relativ zu dem, was möglich gewesen wäre, einfach zu gering ist. So würde ich es ausdrücken. Also von daher, wir haben in diesem Jahr einen positiven Impuls. Wir bekommen auch im nächsten Jahr natürlich einen deutlichen positiven fiskalischen Impuls. Aber wir reden dann immer noch auch im nächsten Jahr von Wachstumsraten, die gerade mal so bei den 1% sind. Also Dynamik sieht anders aus. Das ist der Punkt. Und wir hätten gerade für die deutsche Volkswirtschaft, täte es uns natürlich gut daran, die Stagnation der letzten Jahre mit deutlich mehr Dynamik dann auch wieder aufzuholen, denn wir müssen natürlich hinterherrennen und das ist mühsam. Also von daher, der Ausblick für die deutsche Wirtschaft, der ist deutlich bewölkt. Und da hilft natürlich jetzt die Thematik Krieg im Iran wenig. Dass das bei den Aktienmärkten, du hast den DAX ja eingangs angesprochen, jetzt nicht voll zu Buche schlägt, liegt natürlich ein Stück weit an der internationalen Ausrichtung des DAX. Aber, und das muss man schon sagen, der DAX tut sich mittlerweile auch im internationalen Vergleich halt schwer. Also ich meine, das ist ein erfreuliches Ergebnis. Wir liegen 3% jetzt im Plus seit Jahresanfang mit der Dividende. Rein vor den Kursen sind wir ungefähr plus minus null. Und das ist natürlich, wenn man sich jetzt international mal umschaut, ist es natürlich eher im unteren Drittel des regionalen Spektrums. Also es ist schon durchaus so, dass diese dauerhafte eher mal Schwäche der deutschen Wirtschaft auch ein Stück weit sich im DAX reflektiert. Die Argumente, dass der DAX natürlich hauptsächlich auch ein internationaler Index ist, das bewahrt ihn davor, dass wir hier noch schlechter abschneiden. Und es wird ihm natürlich auch helfen, wenn sich erstens die Situation im Iran dann in den nächsten 4-8 Wochen möglicherweise dann doch entspannt auflösen sollte, dann kommen natürlich auch die ganzen zyklischen Themen zurück und das wird dem DAX-Index dann natürlich auch unterstützend helfen.
Parallel haben wir auch die Saison so rund um Hauptversammlungen. Es wurden Dividenden gezahlt. Du hast eben auch schon angesprochen, die DAX-Entwicklung, die ist meistens ja mit Dividende ausgewiesen. Also die werden quasi wieder angelegt, werden reingerechnet. Wie läuft denn die aktuelle Dividendensaison, Hauptversammlungssaison? Seid ihr da zufrieden? Gibt es wieder einen Rekord in Deutschland oder ist es auch so ein bisschen verhaltener geworden, was die Dividenden angeht?
Ja, Wahnsinn. Also wir haben uns da komplett verrechnet, ja. Und zwar waren wir schon positiv, ja. Also wir haben gedacht, es gibt fast einen Dividendenrekord wieder und jetzt wurden wir erneut richtig positiv überrascht. Also es ist wirklich unglaublich. Die Ausschüttung, wenn ich mir das so anschaue, jetzt durch die einzelnen Unternehmen gehe und da mal einen Summenstrich drunter setze, dann kommen da 3,7 Milliarden Euro mehr an Ausschüttung raus, als wir Anfang dieses Jahres gedacht hatten. Ja, also wir kommen bei ungefähr 56,7 Milliarden jetzt raus. Und damit sind wir wieder, haben wir einen Rekordstand. Also die Unternehmen schütten fürs abgelaufene Jahr reichlich aus. Und das ist natürlich was zur Performance, also zum Gesamtertrag, ja, des Aktieninvestments natürlich jetzt in diesem Jahr positiv und zwar spürbar positiv beiträgt. Ja.
Gibt es denn da irgendwelche Branchen, wo du sagst, die sind besonders relevant in dieser Dividendensaison oder da ist besonders kritisch? Also Automobil könnte ich mir vorstellen, jetzt so aus dem Gefühl raus zumindest mal. Ne? Wer hätte jetzt gesagt, ist eher kritisch?
Absolut, Dirk, das ist ja das Erstaunliche. Also gerade da kamen die größten Überraschungen her. Positiv.
Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr ein bisschen schlechter gerechnet habt, weil ihr gesagt habt, naja, da erwarten wir nicht so viel und dann kam mehr als gedacht, um die Leute vielleicht auch bei Laune zu halten. Das darf man auch nicht vergessen, weil die Dividende ist ja auch ein psychologisches Mittel, nicht nur ein Auszahlungsmittel, sondern zu zeigen, naja, wir haben noch Dividende, bleibt bitte investiert, bleibt bei uns.
Absolut, es ist ein Signaleffekt. Also mit einer gleichbleibenden oder steigenden Dividende signalisiert man natürlich ein Stück weit auch dem Markt. Also wir erwarten schon auch, dass unsere Geschäfte das weiter hergeben, dass wir Dividenden auf diesem Niveau oder sogar eben noch höheren Niveaus dann in Zukunft auch ausschütten können. Also das ist natürlich das Signal, was damit verknüpft wird. Wir waren da ein bisschen vorsichtiger und wir sind auch der Meinung, dass die Ausschüttungsquoten, also das Verhältnis der Ausschüttung zum insgesamt erwirtschafteten Gewinn, mittlerweile doch auch gerade bei den Automobilen doch deutlich angestiegen sind. Also hier wird auch mittlerweile aus der Substanz ausgeschüttet. Und das ist etwas, wo man doch ein bisschen vorsichtiger werden sollte, ob die Ausschüttung jetzt in dieser Größenordnung und dass man eben hier auch nochmal Erhöhungen dann teilweise vorgenommen hat, ob das in einem Umfeld, wo die ganze Industrie ja sich ja wirklich in einem massiven Wandel befindet, der ja auch noch voll in Gang ist. Ja, wir bekommen ja auch gerade noch diese unglaubliche Konkurrenz, gerade in den Bereichen auch aus China zu spüren. Von daher, also es ist jetzt erstmal erfreulich für Aktionärinnen und Aktionäre, die von diesen Dividendenausschüttungen profitiert haben, aber man muss schon auch gerade in diesen Branchen, muss man doch mit einem realistischen Blick rangehen und sehen, dass da viel strukturell im Umbruch ist, dass da auch in Zukunft sicherlich einiges an Investitionen notwendig sein wird und damit dieses Verhältnis von Ausschüttungsquote zu erwirtschafteten Gewinn ist sicherlich nicht mehr weiter ausdehnbar. Also das heißt, es muss dann jetzt auch wirklich aus den Gewinnen kommen. Nur noch höhere Ausschüttungsquoten würden dann irgendwann eher einen gegenteiligen Effekt haben, nämlich dass Anlegerinnen und Anleger da eher ein bisschen skeptisch drauf schauen.
Absolut verständlich auch. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viele Themen gestreift, würde ich sagen. Auch so die wichtigsten Themen dieser Tage gestreift. Gibt es denn noch Themen, wo du sagst, naja, das liegt hier auch noch auf meinem Schreibtisch oder naja, auf dem virtuellen Schreibtisch zumindest heutzutage, denn so richtig Papier hat man ja eigentlich gar nicht mehr auf dem Schreibtisch, wo du sagst, naja, das sind auch spannende Themen, die darf man nicht aus den Augen verlieren.
Ja, du hast vorhin ganz kurz gestreift, du hast die Inflationsraten angesprochen gehabt. Und das ist natürlich schon ein Thema, was nicht nur alle unsere Kundinnen und Kunden, wir alle als Konsumenten tagtäglich spüren. Die Inflation ist auf dem Vormarsch. Wir sind wieder von den Inflationsraten gut über der 3%, ja, liegen hier bei rund 3,5%. In den USA kratzen wir an der 4%-Marke für die Gesamtraten. Ja, die Kernraten, wenn man jetzt mal eben gerade die Energiepreise, die eben so stark angestiegen sind, mal rausrechnet, dann sind wir da einen Prozentpunkt niedriger, aber auch deutlich über den Zielmarken der Notenbanken. Also sprich, das Thema Inflation ist natürlich ein ganz zentrales Thema für die Kapitalmärkte zurzeit. Man sieht es ja auch an den Rentenmärkten. Die Rentenmärkte sind ja deutlich nervöser als die Aktienmärkte. Wir haben jetzt ganz lange über die Aktienmärkte gesprochen, aber an den Rentenmärkten blickt man mit einer erhöhten Nervosität auf diese Inflationsentwicklung. Und das hat natürlich auch gerade mit Blick auf die Geldpolitik Auswirkungen auf die geldpolitischen Erwartungen der Marktteilnehmer. Also die Marktteilnehmer erwarten mittlerweile, dass die EZB die Zinsen noch in diesem Jahr um rund 75 Basispunkte anheben wird. In den USA hat man erwartete Zinssenkungen komplett herausgenommen. Auch hier hat man mittlerweile sogar eine leichte Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Fed nochmal die Zinsen anheben könnte. Also da hat sich wirklich ganz viel in den letzten Wochen getan, getrieben durch den Iran-Krieg, getrieben durch die Energiekostensteigerung, eben diese jetzt auch erhöhten Inflationsraten und damit die Erwartung der Kapitalmärkte Kapitalmärkte, dass die Notenbanken darauf reagieren werden. Wir werden das schon nächste Woche sehen. Die EZB kommt ja zum Zinsentscheid zusammen. Und naja, ich sag mal so, alles andere als eine Zinserhöhung wäre jetzt wirklich eine handfeste Überraschung. Also der Markt geht felsenfest davon aus, dass die EZB da 25 Basispunkte erhöhen wird, wenn sie im Juni jetzt zusammenkommt. Die Frage ist, wie geht's dann weiter? Wir glauben, dass die Erwartung, dass man tatsächlich dreimal 25 Basispunkte erhöht, das ist ein bisschen arg weit, das können wir uns nicht vorstellen und das ist natürlich dann auf der anderen Seite wieder ein bisschen beruhigend. Das heißt, die Rentenmärkte haben sozusagen schon mal so ein, wie heißt es immer so schön, Worst Case, oder man hat da schon mal relativ viel eingepreist, und dass das jetzt dann nochmal schlechter kommt, das ist dann schon sehr schwierig. Und das ist ja immer was, wonach die Kapitalmärkte handeln. Das sind dann die Erwartungen. Das heißt, die Erwartungen sind jetzt schon sehr hawkisch, wie es heißt. Also die Notenbanken werden deutlich darauf reagieren, was sich da eben an der Inflationsfront abzeichnet. Und das ermöglicht dann eher oder eröffnet eher die Chance, dass es vielleicht nicht ganz so deutlich kommt und wir auch auf der Zinsseite dann wieder ein bisschen relativ zu dem, was der Markt jetzt gerade einpreist, auch wieder ein bisschen durchatmen können.
Ja, das sind zumindest jetzt mal Aussichten, mit denen man arbeiten kann. Was heißt das aber dann für Anlegerinnen und Anleger? Das heißt, höhere Zinsen heißt natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Zinsen auf Tagesgeldkonten, ein bisschen mehr Zinsen für Festanlagen beispielsweise. Was heißt es dann für die Aktienmärkte? Normalerweise, so habe ich es gelernt, steigende Zinsen, fallende Aktienmärkte eigentlich.
Ja, da hast du grundsätzlich recht. Steigende Zinsen drücken immer auf die Bewertungen, machen natürlich Finanzierungen teurer und all die Themen, an die man das verknüpfen kann. Aber da gilt eben auch, die im Kapitalmarkt eingepreisten Zinsen reflektieren eben schon wesentlich höhere Niveaus. Es ist ja immer so dieses Überraschungsmoment.
Also wenn jetzt eine sehr hohe Erhöhung kommt, beispielsweise nicht 0,25 wie erwartet, sondern 0,50 beispielsweise, dann würden die Märkte deutlich reagieren.
Exakt. Das wäre was die Märkte dann wirklich nervös machen würde. Wenn man allerdings jetzt 25 Basispunkte am 11. Juni bekommt und gleichzeitig einen sehr ausgewogenen Ausblick über Chancen und Risiken auch des Inflationsverlaufs vornimmt, dann kann es eher sein, dass der Kapitalmarkt von seiner sehr pessimistischen Sichtweise, nämlich 3 Zinsschritte insgesamt in diesem Jahr, vielleicht sogar ein bisschen runterkommen muss, und das wäre dann eher wieder was durchaus leicht positiv auch auf die Risikomärkte, also auch auf die Aktienmärkte wirken könnte.
Also auch da ist viel Psychologie im Spiel, ähnlich auch wie bei der anstehenden Fußballweltmeisterschaft. Da stehen wir auch kurz vor dem Anstoß sozusagen. Und dann hoffen wir mal, dass die EZB mit ihrer Zinsentscheidung kein Eigentor schießt, sondern genau auf die richtigen Stürmer setzt sozusagen. Joachim, vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Expertise heute hier bei der doch sehr volatilen Marktphase, in der wir uns jetzt aktuell, man muss fast sagen, mal wieder befinden, denn irgendwie gefühlt einmal im Jahr haben wir so eine Phase, meistens irgendwie auch im Frühjahr. Hoffen wir mal, dass sich das so bewahrheitet und dass es nach dem Sommer vielleicht wieder ein bisschen ruhiger wird an den Märkten. Ich glaube, wir alle könnten es gebrauchen und die Weltwirtschaft auch. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben an uns und natürlich vor allem auch an unsere Volkswirte und Volkswirtinnen, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast@deka.de mit Themenvorschlägen, mit konkreten Fragestellungen oder auch einfach mit Themen, die wir mal in den Podcast aufnehmen sollen. Da freuen wir uns immer sehr, wenn wir auch mal mitbekommen, was Sie so umtreibt draußen und was vielleicht so Sorgen sind, die man sich macht rund um das Thema Kapitalmärkte. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.